ARD. Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 9.
Es konnte kein Zweifel bestehen, dass dies das Komitee war. Drei Damen, frisch gewaschen und mit ihren besten Kleidern angetan, eine magere Frau mit strähnigem Haar und stahlgerahmter Brille, eine kleine dickliche Dame mit gelocktem grauem Haar und einem kleinen Mund und eine mammutartige Dame mit kräftigen Beinen und Hüften, riesigem Busen und mit Muskeln wie ein Ackergaul, mächtig und selbstsicher. Sie war die Wortführerin.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Sie sind Mrs. Choate, nicht wahr?
Ja.
Wir sind das Damenkomitee der Sanitärabteilung 4.
Damenkomitee.
Das ist Annie Littlefield.
Annie Littlefield.
Das ist Ella Summers und
Ella
ich
Summers.
Heiße Jessie Bullitt. Und ich leite in dieser Woche das Komitee.
Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Möchten Sie einen Kaffee?
Oh, nein. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne ein Tässchen.
Wir möchten Ihnen das Sanitärgebäude erklären. Und dann, wenn Sie wollen, tragen wir Sie in den Damenclub ein und geben Ihnen ein Amt. Aber Sie müssen nicht beitreten. Sie müssen ohnehin nicht denken, dass wir uns in Ihre Angelegenheiten mischen,
ohnehin.
Mrs. Choate.
Nicht ohnehin.
Aber hier im Camp gibt's viele Sachen, die von allen benutzt werden. Und deshalb haben wir Vorschriften ausgearbeitet. Im Sanitärgebäude gibt's 20 Waschtröge und viele
20.
Duschen und Toiletten. Das können Sie jederzeit benutzen. Nur muss es jeder immer sauber
immer
hinterlassen.
Sauber, aber selbstverständlich.
In Nummer 4 haben wir immer wieder Ärger mit dem Toilettenpapier.
Immer wieder Ärger.
Das ganze Camp beteiligt sich an dem Papier und es ist Vorschrift, dass man keins von ihnen mitnehmen darf.
Und jemand stiehlt es? Ja, wofür denn?
Einmal waren es drei kleine Mädchen, die sich Papierpuppen daraus gebastelt haben. Aber diesmal, Mrs. Choate, wissen wir es nicht.
Wissen wir nicht.
Nummer 4 hat auf der Generalversammlung einen schmählichen Tadel erhalten deswegen.
Oh ja, schmählich.
Das ist ja wirklich ärgerlich.
Oh, Sie sagen es ja.
Oh ja.
Noch etwas, ganz wichtig. In Wheatpatch gibt es einen Laden für Lebensmittel, wo das Camp $20 Kredit hat.
20.
Dort kann jeder anschreiben lassen. Und wenn Sie wieder Geld haben, zahlen Sie es dem Komitee zurück.
Jederzeit.
Danke. Aber wir haben noch nie Wohltätigkeit angenommen.
Hier im Camp gibt es keine Wohltätigkeit.
Keine Wohltätigkeit.
Das wollen wir alle nicht.
Nein, wollen wir alle nicht.
Wir sind hier nicht bei der Heilsarmee.
Nicht die Heilsarmee.
Und lassen die Leute für ihr Essen kriechen. Wir nehmen niemandem die Würde. Mrs. Choate, wir gestatten auch niemandem hier im Camp, sich mit solchen Sachen großzutun. Keiner darf dem anderen was geben. Sie können es dem Camp geben. Und das Camp verteilt es dann. Wir wollen keine Wohltätigkeit.
Keine Wohltätigkeit. Ich verstehe.
Jetzt möchte ich Ihnen den Nähsaal zeigen. Wir haben 2 Maschinen. Da möchten Sie sicher gerne arbeiten. Und Ihr Mädchen kann in die Kinderkrippe gehen, wenn sie mag. Da lernt sie alles, was man mit Kindern macht. Dann weiß sie schon. Für später.
Schon für später.
Keine Arbeit zu vergeben. Eintritt verboten.
Der Wagen fuhr über die schönen Straßen an Obstgärten vorbei, in denen die Pfirsiche sich zu färben begannen, an Weingärten mit blassgrünen Trauben vorbei und unter Walnussbäumen, deren Zweige über die halbe Straße hingen. An jeder Einfahrt verlangsamte er das Tempo.
Keine Arbeit zu vergeben, Eintritt verboten.
Und an jedem Tor war ein Schild. Keine Arbeit zu vergeben, Eintritt verboten.
Komische Leute. Sagen, sie brauchen einen nicht, obwohl man sie noch gar nicht gefragt hat.
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir was finden. Wir wissen ja noch nicht mal, wo wir suchen müssen.
Wir hätten mit den Leuten im Camp reden sollen.
Ich sollte fortgehen, damit ich nicht auch noch Strafe herabbringe auf meine Familie.
John. John, du gehst nicht. Wir sind schon die ganze Zeit weniger geworden. Grandpa und Grandma sind tot. Noah und Connie sind weggelaufen und der Prediger sitzt im Kittchen.
Ich hab so eine Ahnung, dass wir den Prediger noch mal wiedersehen.
Ach was! Mir geht's doch gar nicht gut genug, dass du jetzt Ahnungen haben kannst. Zum Teufel, wir fahren jetzt zurück und erkundigen uns im Camp, wo es Arbeit gibt. Es hat doch keinen Zweck, das Benzin so umsonst zu verpulvern.
Mama wird böse sein. Besonders, wo Tom so leicht was gefunden hat.
Ich wollte, ich könnte in der Garage arbeiten.
Ich bin seit Jahren nicht mehr so froh gewesen. Wäre es nicht schön, wenn die Männer nun alle Arbeit kriegten, wenn sie draußen arbeiten und wir hier? Und all die netten Leute. Wenn es uns besser geht, kaufe ich mir einen hübschen kleinen Herd. Die kosten nicht viel. Und dann kaufen wir uns ein richtiges Zelt und Federmatratzen. Und samstagabends gehen wir dann alle zum Tanzen.
Diese Frau, die gesagt hat, dass ich mein Kleines verliere.
Jetzt sei doch still davon.
Ich glaube, sie kommt her. Ja, sie kommt, Ma. Bitte lass sie nicht.
Tag, ich bin Lisbeth Sandry. Oh.
Tag.
Sind Sie glücklich im Herrn?
Ja, recht glücklich.
Sind Sie erlöst?
Ja, ich bin erlöst.
Das freut mich. Sie sind nämlich an einen schlimmen Ort hier gekommen. Böses überall. Böse Menschen, böses Treiben, Sünder überall um uns herum.
Also mir scheint, dass hier doch recht anständige Leute sind.
Anständig? Finden Sie das anständig, wie die hier tanzen? Ich sage Ihnen, Mrs., Ihre Seele findet keine Ruhe hier in diesem Camp. Der Böse geht um in diesem Camp. Sie tanzen, wenn Sie vor Sünde heulen und wehklagen sollten.
Gehen Sie jetzt bitte.
Ja. Seid ihr denn keine Christen?
Sind wir. Aber jetzt gehen Sie. Gehen Sie sofort, ehe ich mich versündige und Ihnen sage, wohin Sie gehen sollen.
Höllische Sünder seid ihr. Ich werd's in unserer Versammlung erzählen.
Ja, gehen Sie zu Ihrem Heulen und Wehklagen.
Ich seh schon Ihre schwarze Seele brennen. Ich seh das unschuldige Kind im Bauch von Ihrem Mädchen da brennen.
Oh. Ma bückte sich und nahm ein Stück Holz auf.
Gehen Sie und kommen Sie nie wieder. Wollen Sie so freundlich sein?
Sie ging drohend auf Mrs. Sandry zu. Im ersten Augenblick wich die Frau zurück.
Ich seh's brennen.
Dann warf sie plötzlich den Kopf in den Nacken und heulte. Ihre Augen verdrehten sich und sie heulte, wieder und immer wieder, das tiefe, langgezogene Heulen eines Tieres. Langsam sank sie auf die Knie und das Heulen wurde zu einem stoßweisen Röcheln. Sie fiel auf die Seite und die Arme und Beine zuckten. Unter ihren geöffneten Lidern war das Weiße der Augen zu sehen. Männer und Frauen waren herbeigelaufen und standen still und verängstigt herum. Die Menge teilte sich jetzt und ließ den kleinen Mann im weißen Anzug hindurch.
Böse Sache. Will jemand helfen, sie in ihr Zelt zurückzutragen?
Zwei Männer hoben die Frau auf und trugen sie fort. Die Leute gingen langsam hinter ihnen her.
Haben Sie sie geschlagen, Mrs. Jode?
Nein, aber beinahe. Zweimal hat sie mir heute schon mein Mädchen verrückt gemacht.
Schlagen Sie sie nicht. Sie ist nicht richtig. Sie ist einfach nicht richtig im Kopf.
Wenn sie wiederkommt, schlage ich sie womöglich.
Sie kommt nicht wieder. Seien Sie beruhigt. Sie macht's nur mit den Neuen so. Sie denkt jetzt, sie sind eine Sünderin.
Bin ich auch?
Ja, sicher. Sind wir alle, aber nicht so, wie sie es meint. Sie ist krank, Mrs. Jode.
Hörst du, Rosa Sharon? Sie ist krank. Sie ist verrückt. Danke, Mr. Rowley. Aber wenn sie wiederkommt, ich garantiere für nichts.
Ich weiß, wie Ihnen zumute ist, Mrs. Jode, aber nehmen Sie sich bitte zusammen. Das ist alles, was ich will.
Ja.
Einen guten Tag, Mrs. Jode.
Ja. Hast du gehört, Rosa Sharon?
Die Frau ist verrückt. Du musst ihr nichts glauben.
Aber wie sie das gesagt hat vom Brennen. Da habe ich's brennen gefühlt. Ich bin so müde von all den Sachen, die hier passiert sind. Ich will schlafen. Nur noch schlafen.
Dann schlaf. Hier kannst du schlafen. Hier ist es hübsch. Ich bleibe draußen sitzen und passe auf.
Hier ist es so hübsch. Wir könnten mal ein Weilchen glücklich sein.
Oh, wenn wir Arbeit kriegen könnten.
Ja, wenn ihr Arbeit kriegen könntet.
Was, jetzt jammerst du? Wenn es hier so hübsch ist?
Ja, ist komisch, nicht? Die ganze Zeit, wo wir gefahren sind, habe ich an nichts gedacht. Und jetzt, wo die Leute hier alle so nett zu mir sind, so schrecklich nett, was mache ich da? Ich denke an all die traurigen Sachen. Die Nacht, die Grandpa gestorben ist und Grandma auf dem armen Friedhof. Und dass Noah weggelaufen ist. Einfach weggelaufen. Den Fluss runter. Er weiß doch gar nicht, wie es da ist. Und wir auch nicht. Wir werden nie wissen, ob er lebt oder schon tot ist. Nie werden wir das wissen, Pa. Conny hat sich davon geschlichen. Das hatte alles gar keinen Platz in meinem Kopf, aber jetzt kommt alles zurück. Dabei sollte ich mich doch freuen, weil es hier so hübsch ist.
Heute habe ich Enten gesehen. Wildenten, die fliegen nach Süden. Und eine kleine Windhose habe ich gesehen. Wie ein Mann ist sie über das Feld gekommen. Und die Wildenten, die nach Süden fliegen.
Weißt du noch, was wir zu Hause immer gesagt haben, wenn die Wildenten geflogen sind? Das gibt einen frühen Winter. Dabei ist der Winter doch immer gekommen, wann er wollte. Ich wollte, ich würde nicht mehr dran denken, wie es zu Hause ist. Ich wollte, ich könnte es vergessen. Und Noah auch.
Er ist nie richtig gewesen. Ich meine, es war meine Schuld.
Du sollst das nicht mehr sagen. Vielleicht hätte er gar nicht gelebt.
Aber ich hätte es besser wissen sollen.
Hör auf. Noah war anders. Vielleicht ist es schön für ihn da am Fluss. Vielleicht ist es sogar besser. Wir sollten uns keine Sorgen machen. Hier ist es so hübsch. Und vielleicht kriegt ihr auch bald Arbeit.
Da, wieder ein ganzer Schwarm. Ma, das gibt einen frühen Winter.
Ja, ja. Man macht Sachen und weiß nicht warum.
Setz dich zu uns, John.
Es gibt keine Arbeit. Überall sind Schilder draußen.
Aber Tom muss doch Arbeit gekriegt haben. Er ist doch nicht wieder da.
Vielleicht ist er weggegangen. Wie Conny und Noah.
Es gibt Sachen, die man weiß, wo man ganz sicher ist. Tom hat Arbeit. Und er kommt heute Abend zurück. Das sage ich dir. Ist er nicht ein feiner Junge? Ist er nicht ein guter Junge? Geh rüber in den Laden. Ich brauche Bohnen und Zucker und ein Stück Fleisch und Karotten für heute Abend. Heute Abend soll es bei uns mal was besonders Hübsches geben.
Chronik. Tanz.
Mitten im Wettrennen um Arbeit und Lebensunterhalt suchte und grub das wandernde Volk nach Freude. Es hungerte nach Vergnügen und Zerstreuung.
Manchmal lag das Vergnügen im Reden, im Witzereißen. Und in den Camps am Rande der Straßen, an den Ufern der Flüsse, unter den Maulbeerbäumen, wurden Geschichtenerzähler geboren.
Die Leute versammelten sich im Schein des Feuers, um ihnen zuzuhören. Und ihre Gesichter wurden ruhig vom Zuhören.
Ich bin als Rekrut gegen Geronimo gezogen.
Die Geschichtenerzähler, die Aufmerksamkeit spürten, sprachen in großen Worten. Weil die Geschichten groß waren und groß wurden auch die Zuhörer mit ihnen.
Er hat da gestanden, auf dem Bergkamm, die Arme ausgebreitet und groß hat er ausgesehen, groß wie Gott.
Und vielleicht sparte ein Mann sich 20 Cent ab und ging ins Kino in der Stadt. Und er kam zurück in das Camp mit dem Kopf voller Bilder. Und dann erzählte er, was er gesehen hatte.
Da war dieser reiche Kerl und der hat so getan, wie wenn er arm ist. Und das reiche Mädchen. Und das hat auch so getan, wie wenn es arm ist. Und die haben sich an einer Würstchenbude getroffen.
Warum haben sie denn so getan, wie wenn sie arm sind?
Na, weil sie das Reichsein satt hatten.
Mensch, so ein Dreck.
Willst du nur hören oder nicht?
Ja, natürlich will ich's hören. Aber wenn ich reich wäre...
Und wenn ein Mann ein wenig Geld hatte, konnte er sich betrinken. Die harten Kanten verschwanden und alles war warm. Dann gab es keine Einsamkeit mehr, denn der Mann konnte viele Freunde haben in seiner Vorstellung und seine Feinde konnte er vernichten. Fehlschläge verblassten und die Zukunft war kein Schrecken mehr. Und kein Hunger schlich umher, die Welt war gut und einfach und der Mann kam überall hin, wohin er wollte. Er saß in seinem Graben und die Erde wurde ganz weich unter ihm und die Sterne so tief und Traurigkeit und Freude so dicht beisammen. Eigentlich dasselbe.
Er möchte immer betrunken sein. Wer sagt, dass es was Schlechtes ist? Wer? Die Prediger, aber die haben ihre eigene Art von Betrunkenheit.
Eine Mundharmonika ist leicht mitzunehmen. Du kannst sie spielen und kannst sie wieder in deine Tasche stecken. Du kannst alles machen mit einer Mundharmonika. Kannst sie heulen und weinen lassen wie Dudelsackmusik. Kannst sie wie eine Orgel voll und rund erklingen lassen oder scharf und bitter wie die Rohrflöten in den Bergen. Und wenn du sie verlierst oder kaputt machst, dann ist's kein großer Verlust. Für den Vierteldollar kannst du dir eine neue kaufen.
Eine Gitarre ist wertvoller. Das Ding musst du lernen. Die Finger der linken Hand müssen schwielige Kuppen haben. Du musst die Finger wie Spinnenbeine spreizen, wenn du die Töne greifen willst.
Die Klampfe hat mein Pa gehört. Ist eine gute Klampfe. Sieh nur, wie verkratzt die Decke ist. Da sind viele Millionen Lieder drauf runtergefetzt worden. Die Decke ist ganz dünn davon. Und wenn ich abends spiele, dann spielt nebenan im Zelt einer Mundharmonika. Das klingt schön zusammen.
Die Geige ist selten und schwer zu lernen. Keine Buntstäbchen auf dem Griffbrett, wie bei einer Gitarre.
Ich habe einem alten Mann zugehört und versucht, es zu lernen. Die Doppelgriffe hat er mir nicht erklärt. Er sagt, es ist ein Geheimnis. Schrill, die Fiedel. Schnell, unruhig und schrill. Meine ist keine gute. $2 habe ich dafür bezahlt.
Und abends spielen sie Mundharmonika, Geige und Gitarre. Die tiefen Saiten der Gitarre, die den Takt schlagen, die Mundharmonika mit spitzen Akkorden und winselnd, quietschend begleitet sie die Fiedel. Die Leute müssen näher kommen, sie können nicht anders.
Jetzt der Chicken Reel. Und die Füße klopfen. Und ein junger Kerl macht 3 schnelle Schritte und der Kreis schließt sich und das Tanzen beginnt.
Füße auf dem kahlen Boden dröhnen, dumpf schlagen mit den Absätzen auf, die Hände schwingen, das Haar fällt in die Stirn und keuchend geht der Atem.
Die Fiedel kreischt und die Gitarre schlägt den Takt.
Da, der Texas-Junge mit langen, schlenkernden Beinen. Ich habe noch nie einen so rumschwingen sehen.
Da, wie er das Cherokee-Mädchen hernimmt, das mit den roten Backen. Wie sie keucht, wie sie rumfliegt.
Der Mundharmonika-Mann ist auch schon ganz rot im Gesicht.
Der Texas-Junge und das Cherokee-Mädchen, die japsen wie die Hunde und wirbeln noch immer herum.
Die Alten stehen da und klatschen in die Hände. Sie lächeln ein bisschen und klopfen mit den Füßen den Takt.
Der Mond wird bald kommen.
Der Texas-Junge und das Mädchen, ich hab sie weggehen sehen ins Dunkel.
Sicher haben sie gedacht, dass niemand sie sieht.
Spiel noch. Spiel. Spiel, als ich durch die Straßen von Laredo ging.
Das Feuer ist runtergebrannt. Hat keinen Zweck, frisch aufzulegen. Der Mond kommt ja bald.
Und da, neben einem Wassergraben, ein Prediger, gestikulierend, und Leute, die schreien. Und der Prediger rennt wie ein Tier, auf und ab,
peitscht die Leute mit seiner Stimme und sie kriechen heulend am Boden. Er misst sie ab, berechnet sie, er spielt mit ihnen. Und als sie alle sich am Boden krümmen, bückt er sich, nimmt einen nach dem anderen in die Arme und schreit:
Jesus, nimm sie hin!
Schreit und wirft sie einen nach dem anderen ins Wasser. Und als sie alle bis zur Brust im Wasser stehen und mit verängstigten Augen auf den Meister blicken, kniet er am Ufer nieder und betet, betet für sie, betet, dass alle Männer und Frauen heulend am Boden kriechen sollen.
Und die Männer und Frauen in ihren tropfenden Kleidern sehen ihm zu und gehen in ihren schlüpfrigen Schuhen zurück ins Camp und sprechen zueinander, von Staunen erfüllt.
Oh, wir sind erlöst. Sagen sie.
Wir sind weiß wie Schnee.
Wir werden nie wieder sündigen.
Und auch die Kinder, nass und verängstigt, flüstern einander zu.
Wir sind erlöst. Wir werden nie wieder sündigen.
Ich wollte, ich wüsste, was all die Sünden sind, damit ich sie begehen kann.
Auf den Straßen suchte das wandernde Volk bescheiden nach etwas Freude.
An diesem Samstagabend hatten die Männer ihre besten Anzüge an und die Mädchen trugen ihre bedruckten Kleider, alles sauber und gebügelt. Auf der Tanzfläche übte die Kapelle, umgeben von einer Mauer aus Kindern. Die Leute waren gespannt und erregt.
Großes Glück, dass wir erfahren haben, die Kerle wollen heute unseren Abend sprengen.
Das Zentralkomitee des Camps hatte sich im Zelt des Vorsitzenden Ezra Houston versammelt.
12 Leute sind an den Zäunen und passen auf, dass keiner durchschlüpft.
Ja, und ich habe mir noch 20 Männer geholt. Alles richtig starke Jungs.
Wilkie Wallace, der Leiter des Vergnügungskomitees, grinste zufrieden.
Die sollen tanzen und ihre Augen und Ohren aufsperren. Beim ersten Zeichen, beim ersten Wortwechsel kreisen wir sie gleich ein. Haben wir schon ausprobiert, klappt sehr gut. Die schieben sich dann raus und schieben den betreffenden Kerl gleich mit. Ganz unauffällig.
Sag ihnen aber, sie sollen den Kerlen nichts tun, ja?
Hab ich schon.
Sag's ihnen nochmal, damit sie sich's merken. Die Polizisten draußen warten nur darauf.
Sie merken sich's. 5 von den Jungs stehen draußen bei den Eingängen und sehen sich die an, die reinkommen. Wir wollen versuchen, sie zu kriegen, bevor sie überhaupt was anfangen können.
Und die Leute, die du ausgesucht hast, sind okay.
Jawohl, Sir.
Die Dämmerung war gekommen und die Lichter flammten auf. Ein junger Mann mit einer Gitarre sang und spielte den Down-Home-Blues leise vor sich hin. Und bei der dritten Strophe fielen Mundharmonikas und eine Fiedel mit ein. Von den Zelten strömten die Leute zur Tanzfläche und blieben wartend davor stehen. Ihre Gesichter unter dem Licht waren hell und gespannt. Um das Camp herum lief ein hoher Drahtzaun. Und am Zaun entlang saßen in Abständen von 50 Fuß die Wächter im Gras und warteten. Jetzt kamen die Gäste, kleine Farmer mit ihren Familien und Leute aus anderen Camps. Jeder Gast nannte am Tor den Namen des Campbewohners, der ihn eingeladen hatte. Vor ihren Zelten saßen die Frommen, sahen mit harten, vorwurfsvollen Gesichtern zu. Sie sprachen nicht miteinander, sie harrten der Sünde und verdammten das ganze Geschehen.
Gehst du denn nicht zum Tanzen, Tommy?
Doch, sicher. Ich bin ja in einem Komitee. Oh. Wir machen heute was Besonderes für ein paar Leute.
Schon in einem Komitee? Bestimmt, weil du schon Arbeit hast.
Ich muss los. Wir sehen uns beim Tanz, Ma.
Komm raus, Rosa Sharon. Los, komm raus.
Ich will nicht, dass die Leute mich ansehen.
Willst du denn nicht zum Tanz?
Ich wollte schon, aber ich weiß nicht. Wenn Conny doch nur hier wäre, ich kann's kaum aushalten.
Ich weiß ja, Rosa Sharon.
Ich gehe nicht zum Tanz. Ich darf das nicht. Ma, hilf mir doch.
Du bist ein gutes Mädchen. Ich pass schon auf dich auf. Mach dir doch bitte keine Gedanken. Wir gehen zum Tanz und setzen uns hin und gucken zu. Und du kannst die Musik und alles hören. Und wenn jemand mit dir tanzen will, sag ich einfach, dir geht's nicht gut.
Du lässt mich auch bestimmt nicht tanzen.
Nein, bestimmt nicht.
Ich weiß nicht, was ich machen soll, Ma. Ich weiß einfach nicht.
Weißt du, sehr bald ist es schon nicht mehr so schlimm. Sehr bald. Das ist bestimmt so.
Wir haben heute beinahe Arbeit gekriegt. Aber eine komische Sache war das. Der Verwalter, der sagt, wir haben gerade ein paar Leute zu 25 angenommen. Natürlich können wir noch welche zu 20 brauchen. Wir können sogar noch viele zu 20 brauchen. Geht nur in euer Camp und sagt, wir stellen einen Haufen Leute zu 20 Cent an.
Wir hätten es auch angenommen. Aber da waren zwei unserer Leute, die haben uns solche Blicke zugeschmissen, dass wir Angst gekriegt haben, es anzunehmen.
Verdammt nochmal. Auf die Tour kriegen sie immer welche. Hungrige Leute kriegen sie. Du kannst deine Familie nicht von 20 Cent ernähren, aber du nimmst alles an. Die verauktionieren die Arbeit, verdammt nochmal.
Aber was soll ich machen? Unser Geld ist alle. Einer meiner Jungs hat Arbeit, aber davon können wir nicht leben. Und die geht auch nicht mehr lange. Ich nehme die 20 Cent. Bleibt mir doch nichts anderes übrig.
Ja, ja, mach du nur. Ich arbeite für 25 und du nimmst mir meine Arbeit für 20 weg. Und dann krieg ich Hunger und nehm sie mir für 15 wieder. Ja, ja, geh nur, mach so.
Ja, zum Teufel, wie denn anders? Wir können doch nicht verhungern, nur damit du deine 25 kriegst.
Ich schicke dir Jules Vitella rüber. Der ist ein halber Cherokee. Netter Kerl. Sperrt ihr beide nur die Augen auf.
Okay. Tom sah die Farmerfamilien hereinkommen. Die Mädchen mit geflochtenem Haar und die blank geputzten Burschen.
Hi, ich bin Jules.
Tom. Ganz schön viele Leute hier, was?
Sind eine tolle Sache, diese Tanzabende. Das ist der einzige anständige Tanz in der ganzen Gegend.
Drei Männer kamen durch das Tor. Arbeiter in Overalls. Der Wächter am Tor fragte sie aus und sie antworteten und kamen herein.
Ich frag mal, wer die eingeladen hat.
In Paaren aufstellen!
Und?
Ich glaube, das sind sie.
Woher weißt du das?
Weiß nicht. Ich habe so ein Gefühl. Sie wirken unsicher. Angeblich haben sie eine Einladung von Jackson, Abteilung 4. Wir lassen Jackson holen. Dann wird sie schon rausstellen, ob es stimmt.
Na, macht schon, Leute! Stellt euch in Paaren auf! Alles fertig? Dann los geht's! Musik!
Pass auf, Jackson. Siehst du die drei Kerle da drüben?
Ja.
Hast du sie eingeladen?
Nee.
Hast du sie schon mal gesehen?
Natürlich. Ich habe bei Gregorio mit ihnen gearbeitet.
Also wissen sie deinen Namen?
Klar. Ich habe direkt neben ihnen gearbeitet.
Gut. Aber geh nicht zu ihnen rüber. Wir schmeißen sie nicht raus, wenn sie sich anständig benehmen. Danke, Jackson. Saubere Arbeit, Jules. Ich glaube, das sind die Kerle.
Mr. Houston, da steht ein Wagen mit 6 Männern unten bei den Eukalyptusbäumen. Und einer mit 4 in der nördlichen Seitenstraße. Ich habe sie nach einem Streichholz gefragt. Sie haben Gewehre. Ich habe es gesehen.
Dass ihr nichts tut, verstanden? Dass es bloß keine Keilerei gibt. Wenn ihr könnt, ich möchte die Kerle sehen. Bin in meinem Zelt.
Everybody now. Bring your ladies. Do-si-do.
Vielleicht nicht glauben, Rose Sharon, aber dein Paar hat sehr gut getanzt, als er jung war. Und du?
Ich auch.
Die Musik schmetterte den Chicken Reel und die Paare begannen zu tanzen.
War nicht so gut wie dein Paar.
Die Musik schwoll an und die tanzenden Füße, die im Takt auf den Boden schlugen, klangen wie Trommeln.
Und noch eine Runde und dann eine kleine Pause.
Die Mädchen waren erhitzt und errötet. Die Burschen warfen ihre langen Haare zurück, tippten mit den Stiefelspitzen auf den Boden und schlugen mit den Hacken an. Die Paare tanzten, wirbelten herum, vor und zurück und die Fiedel schrillte.
Ein laufender Besenstiel zur Hölle! Schande ist das! Eine Schande, dass die Gottesfürchtigen das mit ansehen müssen! Schande! Sünde!
Ausruhen!
Die Musik verstummte. Die Tänzer blieben stehen, keuchen vor Erschöpfung, sie setzten sich. Die Kinder rannten auf die Tanzfläche und spielten Fangen. Die Tänzer fächelten sich kühle Luft zu. Die Musiker streckten sich, der Gitarrenspieler stimmte die Saiten.
Und weiter geht's! Stellt euch auf, wer noch kann! Die Paare! Man macht schon, Leute! Und jetzt auf zum neuen Tanz!
Tom stand in der Nähe der drei Männer, sah, wie die drei sich durch die Menge hindurch zwängten auf eine Gruppe von Tanzpaaren zu. Tom machte ein Zeichen. Und 20 Männer aus dem Camp schlenderten langsam über die Tanzfläche auf sie zu. Einer der drei Kerle sagte gerade:
Hey, ich tanze mit der hier.
Ein blonder Bursche blickte erstaunt.
Hey, Moment mal, das ist meine Tänzerin.
Was willst du, du lächerlicher Zwerg, du?
Wie hast du mich gerade genannt? Hau ab! Raus! Deine Pfoten von meinem Mädchen, ja?
Beruhig dich. Ja, komm.
Von den Eukalyptusbäumen her, draußen in der Dunkelheit, ertönte ein schriller Pfiff. Doch die drei waren schon eingekreist von den 20 Männern. Und der Kreis bewegte sich langsam von der Tanzfläche herunter.
Ja, ganz ruhig.
Fertig! Und los!
Macht das Tor auf! Wir hören euch, ist eine Keilerei!
Hier ist keine Keilerei, hört doch! Die Musik, wir tanzen! Wer seid ihr überhaupt?
Polizei!
Bei uns gibt's keine Keilereien!
Die Polizisten zogen ab, hielten in einer Seitengasse und warteten. Die drei Männer waren gefesselt, die Münder wurden ihnen zugehalten. Erst als sie ins Dunkle kamen, öffnete sich der Kreis.
Das hat gut geklappt.
Gute Arbeit. Schmeißt sie hinten über den Zaun, aber tut ihnen nichts.
Einen Tritt müssen wir ihnen aber geben.
Nein, das machen wir nicht.
Nur einen kleinen hübschen Tritt? Nur, dass sie über den Zaun fliegen?
Nein! Diesmal lassen wir sie laufen, aber wenn das nochmal passiert, dann brechen wir ihnen alle Knochen. Das können sie dann ihren Leuten da draußen bestellen. Hey, lass sie durch, hier sind welche, die zeitig nach Hause wollen.
Die drei Männer kletterten über den Zaun und verschwanden in der Dunkelheit. Tom, Jewel und die anderen gingen schnell zur Tanzfläche.
Es ist was im Busch. Alle werden unruhig. In Akron, Ohio, holen sich die Kautschukfirmen die Leute aus den Bergen, weil die für billiges Geld arbeiten. Aber die Leute aus den Bergen sind in die Gewerkschaft eingetreten. Da war dann natürlich die Hölle los. Das sind Rote, haben sie geschrien. Die Gummigesellschaften haben Totschläge verteilt und Gas gekauft. Das war letzten März. Und eines Sonntags haben 5.000 von den Leuten aus den Bergen ein Preisschießen vor der Stadt gemacht. 5.000 sind mit ihren Gewehren durch die Stadt marschiert und dann haben sie draußen ihr Truthahnschießen gemacht und sind wieder zurückmarschiert. Das war alles, was sie gemacht haben. Aber was soll ich sagen? Seitdem hat's keine Geschichten mehr gegeben. Nichts mehr mit Totschlägern, Gummiknüppeln und Tränengas. Nichts. Ich hab mir schon lange überlegt. Unsere Leute haben alle Gewehre. Vielleicht machen wir einen Schießclub auf. Dann können wir jeden Sonntag üben und Preisschießen machen.
Ich bin dabei.
Da mache ich auch mit.
Das Geld ist alle. Noch für einen Tag Fett und für 2 Tage Mehl und 10 Kartoffeln. Einen Monat sind wir hier und Tom hat ganze 5 Tage gearbeitet und ihr anderen seid jeden Tag rumgekurft und habt nichts gefunden. Und ihr habt Angst, es mal richtig zu bereden. Seht euch Whitfield an, wie blass er ist. Und wenn Rosa Shawn sich legt, muss sie gut zu essen kriegen. Ihr könnt's euch nicht leisten, den Mut zu verlieren. Unsere Familie geht vor die Hunde. Ihr bleibt jetzt hier sitzen und überlegt euch was.
Wir haben Angst, wir kommen wieder in so ein Hooverville. Hier ist es so hübsch. Die Leute sind so nett. Ich bin noch nie in meinem Leben so sauber gewesen. Aber wir müssen weiter.
Also, der Benzintank im Wagen ist voll.
Also los, Ich kann nicht länger zusehen, wie die Familie verhungert.
Das heiße Wasser und die Toiletten.
Die Toiletten können wir nicht essen.
Einer hat erzählt, oben im Norden, in der Nähe von Tulare, kommt jetzt die Baumwolle. Das ist nicht weit, hat er gesagt.
Ja, wir wissen, hier gibt's nichts. Wenn wir jetzt gleich unseren Kram packen und nach Norden fahren, dann sind wir da, wenn die Baumwolle soweit ist.
Wir müssen schnell weiter. Ich will hier nicht länger rumsitzen, ganz egal, wie hübsch es ist.
Du hast es erreicht, denke ich. Wir fahren weiter, was, Pa?
Ich glaube, wir müssen.
Wann?
Ja, kein Zweck, lange zu warten.
Wir müssen morgen früh fahren. Ich habe euch ja gesagt, was wir noch haben. Also, wir fahren morgen früh.
Ah. Scheint so, dass die Zeiten sich geändert haben. Früher hat der Mann gesagt, was die Familie machen muss. Scheint so, dass das jetzt die Frau macht. Scheint so, dass ich mir bald meinen Stock rausholen muss.
Hol dir nur deinen Stock raus, wenn wieder was zu essen da ist. Aber jetzt tust du ja nichts. Überlegst dir nichts und arbeitest nichts. Aber hol dir jetzt nur deinen Stock raus. Dann hast du keine Frau mehr zum Lieben. Dann musst du dich wehren, denn ich habe auch einen Stock.
Nicht gerade gut, wenn die Kinder dich so reden hören.
Sorg lieber dafür, dass die Kinder ein bisschen Schinken in den Bauch kriegen, ehe du mir erzählst, was gut für sie ist.
Pa stand auf und ging. Onkel John folgte ihm.
Ha, ist schon richtig so, der Alte. Lässt sich nicht unterkriegen. Und schlagen tut er mich auch nicht.
Du wolltest ihn nur aufstacheln, was?
Natürlich. Wenn er sich nur sorgt und sorgt und es in sich reinfrisst, dann legt er sich bald hin und stirbt. Aber jetzt ist er wütend. Jetzt wird er es mir zeigen. So ist er richtig, der Alte.
Ich gehe ein Stückchen.
Hey, hey. Sorg mal lieber dafür, dass der Wagen in Ordnung ist.
Ist in Ordnung.
Gut. Aber wenn das nicht ist, dann lasse ich Ma auf dich los.
Ist in Ordnung.
Ich hab das alles so satt, Ma. Wie wär's, wenn du mich mal wild machen würdest?
Du hast mehr Verstand, Tom. Dich muss ich nicht aufstacheln. Auf dich muss ich mich verlassen können. Du gibst nicht auf, Tom.
Ja, aber ich will auch mal ausgehen. So wie Al. Oder ich will auch mal wütend werden, wie Pa. Oder mich einfach nur besaufen, wie Onkel John.
Das kannst du nicht, Tom. Ich weiß es. Das war schon, als du ein kleiner Kerl warst. Du kannst es nicht. Es gibt Leute, die sind nur sie selbst. Und nichts weiter und nicht mehr. Unser Al, der ist nur ein junger Bursche, der hinter Mädchen herläuft. Du bist nie so gewesen, Tom.
Doch, ich bin auch so.
Nein, bist du nicht. Alles, was du machst, ist mehr als du. Als sie dich ins Gefängnis geschickt haben, habe ich es gewusst. Du bist was Besonderes.
Jetzt sei mal still, Ma, das ist doch nicht wahr.
Vielleicht. Vielleicht bilde ich es mir nur ein. Geh jetzt und sag den Leuten, die du kennst, auf Wiedersehen. Dann geh schon.
Ich müsste Milch haben. Wenn ich Milch hätte, wie ich es brauche, würde ich ein hübsches Kind kriegen. Dieses Kind kann ja nichts werden.
Sag nicht sowas von dem Kind. Das darfst du nicht mal denken.
Ich habe keinen Mann. Ich habe keine Milch.
Wenn du nicht in Umständen wärst, würde ich dir eine Ohrfeige geben.
Ma ging ins Zelt. Als sie wieder herauskam, lagen die schmalen goldenen Ohrringe in ihrer Hand. Sie trat vor Rose of Sharon und streckte ihre Hand aus.
Guck mal.
Oh.
Die Augen des Mädchens leuchteten auf, aber dann wandte es sich ab.
Hier, das ist für dich.
Ich habe doch gar keine Löcher in den Ohren.
Na, dann mache ich dir welche.
Aber das tut weh.
Ach was, ist gar nicht schlimm.
Ich habe ein Säckchen Durum. Willst du einen rauchen, Tom?
Ja, und ob. Ich habe verdammt lange nicht mehr geraucht.
Tom, Wilkie und Jules saßen auf der Kante des Tanzbodens und ließen die Beine baumeln.
Es tut uns echt leid, dass ihr weg müsst. Ich hoffe einfach nur, wir kommen in keine Hoovervilles mehr.
Haben die Bullen euch da weggejagt?
Ich hatte Angst, ich bringe einen um. Wir waren erst ganz kurz da, da ist die Polizei gekommen und hat uns einen Freund weggeholt. Einfach nur, weil er was gesagt hat. Die ganze Zeit gekocht.
Hast du schon mal einen Streik mitgemacht?
Nee.
Ich habe viel nachgedacht. Was meint ihr, warum die Polizei nicht zu uns kommt und Krach schlägt, wie sie es überall macht? Doch nicht etwa, weil der kleine Kerl im weißen Anzug sie daran hindert. Nee. Es ist, weil wir alle zusammenarbeiten. Die Polizei kann hier nicht nur einen Kerl rausholen. Sie wagen es nicht. Wir brauchen nur zu schreien und 200 Leute stehen da. 200 Leute sperren sie nicht so leicht ein. Aber einen Einzelnen? Ja.
Und? Willst du eine Gewerkschaft? Dann müssen wir Anführer haben und die sperren sie gleich ein.
Ja. Das müssen wir gründlich überlegen. Ich bin jetzt ein Jahr hier unten und die Löhne gehen immer weiter runter. Und das wird immer schlimmer. Hat ja keinen Zweck, nur rumzusitzen und deine Familie verhungert. Was sollen wir tun?
Ich halte das nicht mehr aus. Ich mache was. Irgendwas. Ich gehe los und mach was.
Und was? Was stehlen und dich einsperren lassen? Oder einen umbringen, damit sie dich aufhängen?
Ich weiß es nicht.
Jedenfalls waren das hier die schönsten Tanzabende meines Lebens. Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Auf Wiedersehen. Wir treffen uns schon irgendwo.
Wir müssen es auch kräftig ausnutzen, das letzte Mal. Das ist so hübsch hier. Weißt du noch, John, was die Kinder für eine Angst hatten, wie zum ersten Mal das Wasser runtergebraust kam?
Mir war es auch komisch. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich denke schon wieder an Sünde.
Du kannst doch gar nicht sündigen, hast doch kein Geld.
Aber ich denke an Sünde.
Na, das kostet ja nichts.
Sünde soll man nicht leicht nehmen.
Tu ich auch nicht. Sündige du nur. Du musst es scheinbar immer, wenn bei uns der Teufel los ist.
Ich habe noch nicht die Hälfte von dem erzählt, was ich gemacht habe.
Dann behalt's auch lieber für dich.
Ich glaube, diese Toiletten hier machen mich sündig.
Na, dann geh doch ins Gebüsch. Komm, knöpf dir die Hose zu und dann gehen wir schlafen.
Es hat gar nicht wehgetan.
Rose of Sharon betastete zaghaft ihre Ohren.
Das hätten wir schon längst machen müssen. Und weißt du was? Jetzt kriegst du ein hübsches Kind. Beinahe hättest du es gekriegt und deine Ohrläppchen wären noch nicht durchstochen gewesen. Aber jetzt brauchst du nichts mehr zu fürchten.
Bedeutet das denn was?
Natürlich. Natürlich bedeutet es was. Und jetzt lass uns schlafen, Rose Sharon.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 9. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Klaus Lamprecht. Musik: Stephanie Nillis und Thomas Deakin. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Philipp Neumann. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Uhaus. Dramaturgie: Michael Becker. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2024.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Richtig zusammen. Also, Quando, das ist eine Marke von Cheap Dreams. Sophie, Sie bestellen was im Internet, ja? Irgendwo, egal. Dann bekommen Sie 50% Rabatt, wenn Sie Quando als Versandart wählen.
Und Quando liefert, wann Quando will.
Exakt, das kann morgen sein, kann unter Umständen auch nächste Woche sein.
Oder auch gar nicht.
Nur weil etwas nicht zu Ihren Lebzeiten geschieht, heißt das ja nicht, dass es gar nicht geschieht.
Cheap Dreams.
Mein Name ist Carsten Hüther.
Carsten hat was vor. Und wir müssen rauskriegen, was es ist.
Ein Unternehmen erobert Deutschland im Sturm.
Ja, der Name nochmal.
Sophie Bergmann.
Bei uns hier ticken die Uhren etwas anders als da draußen.
Und ist gleichzeitig so mysteriös und verschwiegen wie kein zweites.
Komm endlich raus, du Feigling!
Ich wollte niemandem wehtun.
Wer hat Laura Palmer ermordet?
Was ist mit Ihnen?
Ich kann nicht mehr.
Doch ein ungeahnter Interviewtermin.
Yes, ich gehe jetzt einfach hier durch. Ich werde Herrn Hüthers Büro schon alleine finden.
Brachte mich als erste Journalistin überhaupt mitten ins Herz des Konzerns.
Es geht los!
Sie müssen verdammt vorsichtig sein!
Ich suche sie schon überall.
Das Warten hat ein Ende.
Mein Spiegelbild kommt immer näher und näher.
Sie sehen ein wenig blass aus.
Hallo? Tom, bist du das? Hallo? Sag doch was, bitte. Hallo?
Cheap Dreams. Hörspielserie in 5 Teilen.
Hallo?
Von Tino Kühn.
Hallo?
Produktion SWR Kultur.
Hallo?
Jetzt in der ARD Audio.
Wir sind in